Ja, er ist mächtig, uns zu formen nach seinem Plan. Ja, schon irgendwie cool, oder? Unser heutiger Predigttext schließt direkt an die Predigt, die wir vor 14 Tagen gehört haben. Letzte Woche waren ja die Grammas aus Rumänien da, da war also ein bisschen Unterbrechung. Und heute gehen wir weiter. Apostelgeschichte 15, 36 bis zum Ende von Kapitel 16. Wie ich mir den Text angeschaut habe, habe ich mir gedacht, oh, da sind so verschiedene Themen drinnen. Und ich habe versucht, so ein paar Überschriften zu formen über die einzelnen Themen, so wie sie zumindest mir irgendwie wichtig geworden sind. Das ist, ja, ihr habt es da auf der Folie. Das erste, die Kapitel, der Rest, also 15, 36 bis Kapitel 16, Vers 3, ein Streit und seine Folgen. Dann nur drei Verse, der Heilige Geist lenkt, bemerken wir es. Dann der Hauptteil, jetzt von den Versen her, der Hauptteil Philippi, Wunder, Schmerz, Wunder. Und das Letzte, was man, glaube ich, gerne überliest, also ich habe das bisher eigentlich, glaube ich, immer überlesen, Paulus lässt sich nicht alles gefallen. Bin ich zu leise oder? Und dann habe ich gedacht, bei diesen Themen da, bei diesen verschiedenen, gibt es irgendwie eine Überschrift und da habe ich ziemlich lang gesucht, weil man kann sich ja nicht alles merken. Gibt es irgendeine Überschrift, die man sich merken kann? Und dann irgendwann habe ich im letzten Vers habe ich den Hinweis gefunden. Da steht, er macht ihnen Mut oder er tröstete sie, in den älteren Übersetzungen steht, tröstete sie, neueren, er macht ihnen Mut. Und dann habe ich gedacht, ja, Mut haben, weil Gott kann. Das wäre so das, was ich da drüber schreiben möchte, über diesen Text. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir wirklich, dass du uns ermutigst und wir ermutigt heute nach Hause gehen können. Amen. Ja, ich werde nicht das Ganze vorlesen, weil der Text ist einfach zu lang, sondern nur abschnittsweise anschauen. Der erste Abschnitt, ein Streit und seine Folgen. Vor zwei Wochen hat der Hans darüber gepredigt, wie die ersten Christen in Jerusalem sich intensiv damit auseinandergesetzt haben über grundlegende Fragen des Miteinanders zwischen Juden und Menschen, die nicht Juden waren und an Jesus glauben, also zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Und sie kommen zu einer gemeinsamen Sicht und es ist super und tragen diese Sicht in die Welt hinaus. Das haben wir auch dann in unserer Stelle in der Apostelgeschichte 16, Vers 4 und 5, wird das noch einmal kurz erwähnt. Ende von dem letzten Vers, den wir vor 14 Tagen angeschaut haben, wird erwähnt, dass Paulus und Barnabas dann in Antiochien bleiben. Sie gehen von Jerusalem wieder zurück nach Antiochien, bringen diese Botschaft mit. Die Jünger in Antiochien sind begeistert, freuen sich, es ist gut und schön und die Gemeinde wächst. Und Paulus und Barnabas bleiben eine Zeit lang in der Gemeinde in Antiochien und arbeiten miteinander. Eine ganz gesegnete Zeit. Und mitten in diese gesegnete Zeit kommt ein Mega-Streit zwischen den beiden Missionaren Paulus und Barnabas. Der Grund für den Streit ist, dass Paulus zum Barnabas sagt, du komm, schau mal doch, wie geht's den Leuten, wie geht's den Orten, wo sich Menschen bekehrt haben, wo wir bei der ersten Missionsreise waren. Wir müssen doch schauen, wie es denen geht. Damals gab's ja kein Handy. Also musste man hin. Super Idee, also steht nicht so da, aber ich denke, Barnabas hat so reagiert. Ja, gute Idee, den Markus nehmen wir mit Und dann geht's los. Der Paulus sagt, dem Markus? Na, das kommt nicht in Frage. Der Markus ist bei einer ersten Missionsreise davongelaufen. Der hat aufgegeben, der hat nicht durchgehalten. Der kommt nicht mit. Und dusch, 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 bumm, wuff. Sie streiten so heftig, dass sie nicht mehr miteinander können. Sie trennen sich. Der Barnabas nimmt das nächste Schiff und reist nach Zypern. Der Paulus geht dann übers Landweg. Und ich habe gedacht, es ist fast unglaublich, oder? Gott selbst hat durch den Heiligen Geist, haben wir vor, weiß nicht wann, gelesen, diese beiden Männer zusammengestellt, dass sie gemeinsam hinausreisen und das Evangelium verkünden. Das haben sie auch getan und das war erfolgreich. Und nun wollen sie wieder miteinander gehen, aber es geht nicht. Sie zerstreiten sich. Die beiden ersten von Gott berufenen Missionare können nicht mehr miteinander. Später einmal schreibt Paulus, geleitet vom Heiligen Geist in Epheser 4, 26, lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Aber das ist ihnen im Moment egal. Johannes 13, 34 und 35 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So ihr Liebe untereinander habt, ist auch nicht so wichtig. Jeder hat seine Meinung und um die kämpft er. Und sie gehen getrennte Wege. Das ist irgendwie erschütternd, oder? Und im Lauf der Jahrhunderte, wenn man sich die Geschichte der Christenheit anschaut, es ist damals passiert und es ist immer wieder passiert. Wir sind wirklich Sünder, oder? Es ist irgendwie zum Heulen, wenn man sieht, wie Menschen, die an Jesus glauben, versagen, sich zerstreiten. Wie reagiert Gott auf unser Versagen? Gibt er auf, verzweifelt er? Und ich möchte einfach ein paar Gedanken dazu sagen, die mich ermutigt haben. Durch den Streit ist nicht nur eine Gruppe unterwegs, sondern zwei. Das heißt, doppelt so viele Orte und Menschen können besucht werden. Aus meiner Sicht, dass wir nichts mehr von Barnabas erfahren, bedeutet nicht, dass das völlig sinnlos war, dass Barnabas da losgefahren ist mit Markus. Barnabas nimmt Markus mit und gibt ihm eine zweite Chance. Dieser Markus ist der Markus, der später das Markus-Evangelium geschrieben hat. Das ist jetzt eine Vermutung, die ich sage. Aber könnte es sein, dass der irgendwo versumpert wäre, wenn ihn der Barnabas nicht herausgeholt hätte und gesagt hätte, komm, komm, komm wieder mit. Komm, gehen wir los. Und er nicht zum Evangelisten geworden wäre. In 2. Timotheus 4,11 lesen wir, wie Paulus sagt, dass dieser Markus für ihn ein wertvoller Mitarbeiter geworden ist. Paulus hat seine Meinung über den Markus geändert. Markus hat sich bewährt. Die zweite Chance, die der Barnabas ihm gegeben hat, war wohl hilfreich. Ich finde es wirklich ermutigend zu sehen, Gott kann aus dem Versagen von Paulus und Barnabas trotzdem Gutes machen. Der Maurits, wo ist er denn? Irgendwo ist er da. Also.
hat das in seiner Geschichte mit dem Zaun ganz schön dargestellt und zusammengefasst. Gell? Gott kann auch aus deinem und meinem Versagen Gutes machen. Das ist kein Freibrief zu sündigen. Ja? Aber hab Mut. Gott kann auch aus unserem Versagen etwas machen. Noch ein Satz zu den Barnabassen unter uns. Dein Einsatz, andere zu ermutigen, ihnen eine zweite Chance zu geben, das kann wirklich wichtig sein. Gehen wir weiter. Der Heilige Geist lenkt. Bemerken wir es. Apostelgeschichte 16, 6 bis 8 eigentlich. Da habe ich vorne. Da seht ihr die Reise des Paulus. Er nimmt den Silas mit und er geht da von Antiochien den roten Pfeil hinauf nach Tarsus und kommt dann weiter bis Antiochien in Pisidien. Unterwegs nimmt er auch den Timotheus mit dazu, ja, so dass sie zu dritt sind. Von diesen Antiochien in Pisidien gab es eine Hauptverbindungsstraße nach Westen dahin Richtung Ephesus. Und in diesem Bereich liegen viele Städte, im Wesentlichen die Städte, die in der Offenbarung dann an die Sendschreiben, wo die Sendschreiben an die gerichtet sind. Das heißt, ganz viel Möglichkeit, das Evangelium zu verbreiten. Aber, schaut so weiter, der Heilige Geist verhindert, wurden ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort in Asien zu predigen. Es ist nicht so, dass das Evangelium dort nicht hinkommen soll. Dort waren später Christen. Aber jetzt nicht, sagt der Heilige Geist. Ja. Und dann will Paulus in Richtung Norden, Richtung Schwarzes Meer wandern, um dort das Evangelium zu verkündigen. Und auch das verhindert der Heilige Geist wieder. Schließlich landen sie in der Hafenstadt Troas. Genau. Das ist da so mit dieser roten Linie von Antiochia, Start, Irrweg, bis Troas, Ende, Irrweg. Das ist da so ein Bogen. In anderen Landkarten ist da so Wellenlinien eingezeichnet. Einfach um zu zeigen, sie versuchen da nach Norden zu kommen, ans Schwarze Meer in Richtung, und es geht nicht. Und jetzt sind sie da in Troas am Meer und jetzt geht's nicht mehr weiter. Ja. Und jetzt hat Paulus einen Traum, der in die Richtung weist. Bevor wir das anschauen, ein paar Gedanken zu diesem Irrweg. Das liest sich so locker. Aber wisst ihr, dass von Antiochia da in der Mitte Start, Irrweg bis Troas Luftlinie 500 Kilometer sind? Das gehst du nicht in 2 Tagen. Und wenn du Umwege machst, dann bist du Wochen unterwegs. Da habe ich gedacht, hey, 3 Leute auf Missionsreise, sie wollen das Evangelium verkünden und der Heilige Geist sagt, na, das ist schon steil, oder? Verwirrend. Kennt ihr das? Du willst etwas tun im Reich Gottes und es klappt nicht. Es geht nicht so, wie du es denkst. Und wir geben dann ja oft auf, gell? Paulus nicht. Paulus lässt sich nicht beirren. Er geht nicht zurück von dem Start der Missionsreise. Wenn er überall Stoppschilder sieht, hätte er sagen können, gehen wir zurück. Nein, er geht weiter mit Jesus. Er ist hartnäckig. Und so kann Jesus ihn lenken, bis er in Troas ist. Manchmal ist es auch bei uns so. Schwierigkeiten bedeuten nicht automatisch, dass wir aufgeben sollen. Vielleicht sollen wir nur in eine andere Richtung gehen, so wie hier. Etwas, was wie der Heilige Geist verhindert, steht nicht da. Und ich werde auch nicht mehr dazu sagen. Es steht nur da, er hat es gemacht. Ich habe mich auch gefragt, wann haben der Paulus und seine Mitreisenden, wann haben die das erkannt, dass der Heilige Geist das verhindert? War das sofort? Ich weiß es nicht, aber ich denke, es war eher erst da im Nachhinein. Total spannend finde ich auch, dass Gott nicht sofort sagt, wo sie hingehen sollen. Sie irren da herum. Hunderte von Kilometern. Gott führt uns meist schrittweise. Das ist oft verunsichernd. Aber er will, dass wir Vertrauen lernen. Und hier sehen wir, Gott kann falsche Pläne korrigieren. Das finde ich total ermutigend. Ich darf im Gebet gehen, im Vertrauen. Er wird korrigieren, falls notwendig. Und vielleicht merkst du irgendwann nachträglich, ja, da waren ein paar Umwege oder scheinbare Umwege oder wirkliche Umwege, die ich gemacht habe. Aber Gottes Geist hat mich zum richtigen Ziel gebracht. Wir verstehen nicht immer alles, aber wir sind gerufen, wie Paulus zu gehen im Vertrauen und Gott zu bitten, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Wieder möchte ich sagen, kein Freibrief zur Sünde. Wenn ich eh weiß, dass das, was ich vorhabe, Sünde ist, dann stopp. Auf jeden Fall. Aber oft wissen wir nicht, soll ich links gehen oder rechts? Und dann können wir sagen, ich will mutig gehen. Und wenn es falsch ist, bitte verhindere du, Herr. Wir dürfen mutig sein, Gott kann korrigieren. Schauen wir weiter. Philippi. Ja. In Troas hat Paulus einen Traum. Ein Mann aus Mazedonien erscheint ihm und sagt, komm zu uns nach Mazedonien. Vers 10, wechselte Erzählton von sie gingen zu wir gingen. Oder das bedeutet meines Erachtens zweierlei. Erstens, in Troas stößt Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, zu der Gruppe und Paulus dazu. Und das zweite ist, sie prüfen gemeinsam, ist das jetzt wirklich Gottes Reden? Und sie sind überzeugt, sie sind gemeinsam überzeugt, ja, das will Gott, dass wir da hinüber nach Mazedonien gehen. Sie steigen das nächstbeste Schiff und fahren nach Mazedonien. Der Traum hat aber nur das Land gesagt, nicht genau wohin, nicht in Stadt. Und Paulus wartet jetzt nicht auf den nächsten Traum, sondern er geht wieder wie gewohnt strategisch vor. Er geht in die nächste große Stadt. Das war nicht am Meer, das war Philippi, eine römische Stadt, wo ganz viele ehemalige römische Soldaten wohl mit ihren Familien gelebt haben und ihren Lebensabend verbracht haben. Ja. Und am Samstag, gehen sie vor die Stadt, wo sie einen jüdischen Versammlungsort vermuten. Offensichtlich hat es keine Synagoge in dieser Stadt gegeben. Und tatsächlich, sie finden einige Frauen, die sich da versammeln und Paulus redet zu ihnen von Jesus. Und dann geschieht das nächste Wunder. Eine dieser Frauen wird vom Heiligen Geist angesprochen und sie beginnt an Jesus zu glauben. Lydia heißt sie. Wir wissen von ihr ein paar Dinge. Sie war eine Geschäftsfrau, die mit ziemlich teuren, gefärbten Stoffen gehandelt hat. Sie war offensichtlich nicht arm, sie hatte ein Haus, genug Platz, um den Paulus mit seinen Mitarbeitern aufzunehmen. Und sie war keine Jüdin. Aber sie suchte Gott. Das sehen wir in dem Wort gottesfürchtig. Und sie war zugezogen. Das heißt, keine alteingesessene Philipperin. Spannend, oder? Gibt es in deiner Umgebung solche Leute? Zugezogene? die an Gott interessiert sind? Lydia lässt sich und alle ihre Hausbewohner offensichtlich am selben Tag taufen. Und dann lädt sie eben Paulus mit seinen Genossen ein, bei ihm zu wohnen. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Paulus irgendwie ein bisschen ermutigt war und die anderen? Die kommen in eine Stadt, kennen niemanden, absolut niemanden. Es gibt keinen einzigen Menschen dort, der irgendwas von Jesus weiß. Und dann treffen sie da ein paar Frauen, die sie auch noch nie gesehen haben. Und Paulus fängt an zu reden und dann steht, Gott tat ihr das Herz auf. Und sie bekehrt sich und lässt sich mit ihrem ganzen Hausbewohnern taufen. Ich denke mal, dass ja, spätestens hier muss der Paulus gewusst haben, ja, wir haben den Traum richtig interpretiert. Ja, die Tage vergehen und wir können davon ausgehen, dass Paulus und die anderen viel von Jesus in Philippi geredet haben. Aber da gibt es eine Störung. Da ist eine Frau, eine Sklavin, die hat einen Wahrsagegeist und kann durch diesen Geist den Leuten die Zukunft voraussagen. Und das ist ein super Gewinn für ihre Besitzer. Für sie ist es sicher nicht so toll, einen Dämon zu haben, ist nicht toll, aber ihre Herren verdienen mit ihr. Und da dieser Dämon überirdische Dinge erkennt, weiß er auch ganz genau, dass Paulus ein Bote Gottes ist. Und die Sklavin schreit das auch immer wieder heraus. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und es geht tagelang so. Und irgendwann wird es dem Paulus zu viel. Und mitten auf der Straße, völlig unvorbereitet, dreht er sich um und befiehlt dem Dämon, schleich dich, auf gut steirisch. Und der Dämon geht. Er muss gehen. Er befiehlt im Namen Jesu. Das muss ich schon dazu sagen. Der schleich dich ist zu wenig. Im Namen Jesu. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Das ist das nächste Wunder. Super, aber ohne Dämon kann die Sklavin nicht mehr wahrsagen. Und das ist jetzt blöd für die desärgerte Besitzer der Sklavin. Und sie klagen Paulus und Silas vor der Stadtregierung an. Die beiden werden heftigst geschlagen, die Kleider werden ihnen vom Leib gerissen, sie werden blutig geschlagen und dann ins Gefängnis geworfen. Die Füße von Paulus und Silas werden so in einen Bock hineingespannt, sodass sie sich nicht mehr bewegen können. Und hinlegen, glaube ich, können sie sich auch nicht. Weil der Rücken, der war blutig. Der war offen, die Haut war weggeschlagen. Und es war lauter Blut da. Und da magst du dich nicht in einem schmutzigen Gefängnis von Philippi auf den Boden legen. Das tut weh. Was tun sie? Jammern? Nein, sie beten und singen. Loblieder. Egal wie es ihnen geht, sie halten fest daran, dass Gott sie liebt und weiterführen wird. Das ist schon ein toller Glaube, oder? Egal wie es mir geht. Gott zu loben. Aus Herzen, aus dem tiefen Herzen. Gell? Und Gott macht das nächste Wunder. Mitten in der Nacht gibt es ein Erdbeben, alle Ketten fallen von den Gefangenen ab und sie können fliehen, tun es aber nicht. Der Gefängnisaufseher, der hatte sicher schon gehört, was Paulus von Jesus gepredigt hat, und wie er das Erdbeben erlebt und sieht, dass kein Gefangener flieht, merkt er, was Paulus von Jesus sagt, das muss wahr sein. Und zitternd fragt er, genau, ihr Männer, liebe Herren, was muss ich tun, damit ich errettet werde? Paulus erklärt ihm und allen Hausbewohnern die Botschaft von Jesus, die hier ganz kurz zusammengefasst ist mit den Worten: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Im Christentum geht es nicht um irgendwelche Gebetsrituale oder Sonntagsspenden, sondern um einen an Jesus Glauben, mit einem Glauben, der meine ganze Existenz umfasst. Meine ganze Sicherheit liegt in Jesus, nicht in meinen Fähigkeiten. Ja, ich mag dieses Bild. Das, so ein ähnliches, nicht genau das, hängt bei mir in meinem Badezimmer. Weil es etwas ausdrückt. Dieser Mann da, oder sind es zwei, ist egal, der hat sein ganzes Vertrauen in dieses Seil und den Helikopter gesetzt. Wenn der irgendwas reißt, bang, ist er hin. Und so soll unser Glaube sein. Mein ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt. Und dorthin will er uns bringen, erziehen. Wie bei der Lydia lässt sich der Gefängniswärter mit seinem ganzen Haus taufen, als Zeichen dafür, dass er an Jesus glaubt. Und sie nimmt Paulus bei sich im Haus auf. Er nimmt Paulus bei sich im Haus auf und verbindet seine Wunden. Wir sehen, im Zusammenhang mit Philippi gibt es eine ganze Reihe von Wundern, aber auch echtes, unverdientes, körperliches Leiden von Paulus und Silas. Das hält sie aber nicht ab, Gott zu vertrauen. Das ist dieses gelebte Hab Mut. Gott, der mich liebt, kann führen. Und so singen sie, so singen sie. Und erleben wunderbare Befreiung. So, jetzt haben wir noch die letzten Verse, wo ich zuerst gestutzt habe. Am nächsten Morgen schickt die Stadtregierung einen Boten, die dem Gefängnisaufseher sagt, er soll die Gefangenen freilassen. Aber Paulus akzeptiert das nicht, sondern sagt, kannst du, genau, so nicht. Sie sollen selber kommen und uns entlassen. Könnt ihr euch einen Gefangenen vorstellen? Damals, mit keinem guten Rechtssystem, der sagt, nein, so nicht. Das ist schon cool, oder? Sie haben uns ohne Verhör geschlagen. Das hätten sie nicht tun dürfen, weil wir römische Bürger sind. Sie sollen selber kommen und sich entschuldigen. Und das geschieht. Das geschieht wirklich. Und die Obersten der Stadt kommen und bitten die beiden, die Stadt zu verlassen. Entschuldigen sich und bitten die beiden, die Stadt zu verlassen. Mich hat es überrascht. Ich habe da das Matthäus 5,39 hingeschrieben. Jesus sagt, wenn dir jemand auf deine rechte Wange schlägt, dann biete ihm auch die andere da. Auf gut Deutsch, wehr dich nicht. Aber hier wehrt sich Paulus. Es steht nicht da, warum. Aber ich denke, es geht Paulus nicht um Genugtuung, sondern um Folgendes. Da ist diese kleine, ganz junge Gemeinde in Philippi. Und für die ist es ganz wichtig, dass der, durch den sie gegründet wurden, nicht irgendwo unterm Türspalt hinauskriecht, nicht als Verbrecher abgestempelt ist, sondern dass er aufrecht gehen kann. Und dann habe ich gedacht, wow, Christen, Menschen, die Kinder des Allerhöchsten sind, du und ich, die müssen nicht unterm Türspalt hinauskriechen. Die können aufrecht gehen, weil wir Kinder des Allerhöchsten sind. Auch wenn wir einen zerschlagenen Rücken haben. Ich finde es spannend. Manchmal ist es dran, Unrecht als Unrecht zu benennen. Aber nicht, damit ich groß dastehe, sondern damit Segen für den Leib Jesu wird. Es geht nicht um uns, sondern dass Jesus verherrlicht wird. Eine kleine Bemerkung noch. Die letzten Worte im Kapitel lauten, als sie die Brüder gesehen und getröstet hatten, genau, das ist der Vers 40, und das heißt auch ermutigt hatten, zogen sie weiter. Paulus geht und lässt eine ermutigte kleine Gemeinde zurück. Wahrscheinlich kleine, wir wissen nicht, wie groß sie war. Aber er lässt nicht nur die Gemeinde zurück, er lässt auch den Lukas zurück. Der bleibt dort und stärkt sie weiter. Aber es wechselt wieder, als sie die Brüder gesehen hatten, zogen sie weiter. Der Lukas blieb. Ja. Ich möchte zusammenfassen. Wir sehen, wie wirkliche Männer Gottes im massivsten Streit kommen. Und ich denke, damit sündigen. Aber Gott macht was Gutes draus. Wir sehen, wie Männer Gottes im Wunsch, Jesus zu dienen, sich irren und einen Weg nehmen, den Gott jetzt nicht will. Aber Gott führt sie durch den Heiligen Geist genau dorthin, wo er sie haben will, auch wenn sie es nicht verstehen. Und wir sehen, wie Gott durch Paulus und eine Reihe von Wundern bewirkt, dass auch in Europa eine erste Gemeinde entsteht. Und wir sehen, wie es Paulus wichtig ist, dass die Geschwister ermutigt werden. Und so lässt er sich hier nicht alles gefallen. Ich finde es ermutigend zu sehen, auch wenn wir Fehler machen, Gott ist größer. Er kann daraus Gutes machen. Das ist die lange Ausführung von der kurzen Geschichte, die der Maurits am Anfang gebracht hat. Ja. Gott ist größer. Er kann auch aus unserem Versagen Gutes machen. Wiederum noch einmal möchte ich sagen, das ist kein Freibrief für Sünde, sondern ich denke eine Riesenermutigung. Und noch etwas, ich glaube, die Gemeinde Jesu braucht die Barnabasse, die andere ermutigen, eine zweite Chance geben, eine dritte Chance geben, und sie braucht auch die Paulusse, die sich nicht beirren lassen und gehen. Und Gott kann sie lenken. Schön wäre es, wenn sich die Paulusse und die Barnabasse nicht zerstreiten. Ich möchte schließen mit der Überschrift genau. Hab Mut. Nicht, weil wir können, aber weil Gott kann. Amen.